Die Arbeitswelt verändert sich rasant. New Work, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und eine neue Generation von Mitarbeitenden, die stellen Unternehmen vor grosse Herausforderungen und bieten gleichzeitig Chancen. In dieser Folge da reden wir mit dem Thomas Haas von Go Beyond über die Zukunft der Arbeit. Wie sieht sie aus? Was müssen Unternehmen heute schon alles vorbereiten? Und wie können Unternehmen Vertrauen, Sinn und Innovation miteinander verbinden? Ich bin Stefan Lendi. Willkommen zum iSource Podcast.
iSource Podcast.
Thomas, willkommen.
Hallo Stefan, merci für die Einladung.
Jetzt haben wir das Future of Work, New Work. Dann gibt es noch alle möglichen weiteren Begriffe. Hilf mir mit einer kurzen Verortung. Welcher Begriff kommt woher, bedeutet was und welchen ist jetzt wie wichtig und auf welchen müssen wir eingehen?
Was für eine grosse Frage gerade zum Anfang. Ich glaube, am Schluss sind alle irgendwann in der Zeit unzufrieden gewesen mit oder haben Angst gehabt, dass die Art und Weise, wie man arbeitet, keine Zukunft mehr hat. Und je nachdem, wie weit man zurückgeht in der Geschichte, landet man beim Friedhof Bergmann in den 60er Jahren mit New Work, was der Mensch wirklich, wirklich will und jedem eine Bedeutung geben und eine Gelegenheit, sich selber zu vermöglichen.
In den 60er Jahren ist das schon gewesen?
In den 60er Jahren ist das gewesen, ja. Er ist berühmt worden in Nordamerika, in der Automobilindustrie. Dann Leute, die Türen pressen oder was auch immer, Sinn vermitteln an der Arbeitsstelle und hat dort einiges bewegt in der Arbeiterbewegung zu dieser Zeit. Ja.
Da kommt der Begriff New Work her. Was sind die weiteren Begriffe, die weiteren Buzzwords, die seit den 60ern dazugekommen sind?
Wir hatten die Arbeitswelt 4.0 im Rahmen mit der Industrialisierung. Von Industrialisierung 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hat man gesagt oder gemerkt, dass man jetzt auch anders arbeiten muss, wenn man Industrialisierung 4.0 machen will, und hat dann die Begrifflichkeit von Arbeitswelt 4.0 geschaffen mit passenden Methoden und Techniken oder Vorgehen, um die Arbeitswelt zu schaffen. Und während Corona ist der New Work wieder gekommen und hat man vor allem Homeoffice darunter verstanden oder Remote Work, was, wenn man Friedhof Bergmann anschaut, natürlich eher fast eine kleine Beleidigung ist. Und New Work könnte oder anders oder zukunftsgerichtet arbeiten, könnte sehr viel mehr umfassen als allein jetzt Remote Work.
Was ist das, was diese Begriffe verbindet, jetzt auch aus deiner Sicht als Strategieberater bei der Go Beyond? Was ist das Bindeglied? Was ist die Essenz, die wirklich wichtig ist aus der heutigen Perspektive?
Allen diesen Begrifflichkeiten oder Bewegungen im Kern gemeinsam ist der Glaube, die Überzeugung, dass wenn man den Leuten Freiraum gibt, wo sie sich können gestalten und darin entfalten, dass dann bessere Arbeitsresultate entstehen, dass Prozesse effizienter werden, dass Leute zufriedener sind bei der Arbeit und durch das sich mehr einsetzen und man als Unternehmen, als Organisation davon profitiert. Das ist so das Gemeinsame über die verschiedenen Begriffe oder Wellen und Szenen hinweg.
Und das ist nichts, was eben neu ist in der heutigen Zeit, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess, ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, wo sich seit den 60er Jahren und auch schon vorher eigentlich, wir müssen immer wieder überlegen, wie schaffen wir zusammen, wie gehen wir aufeinander ein, wie sind wir produktiv bei den Bedingungen, die sich verändern.
Ja genau, weil wir haben ja jetzt gerade auch heute, ich meine KI, wir werden über Technologie sicher noch reden, verändert sehr viel, gibt uns neue Möglichkeiten, und wenn wir anders können arbeiten, müssen wir uns ja auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, anpassen, damit wir diese Möglichkeiten können nutzen und die Effizienzgewinn können holen oder die Effektivitätsgewinn, die Kreativität können ausleben am entsprechenden Ort.
Und gleichzeitig sind wir dort in der Wirtschaft, reden wir vom sogenannten Change Management. Eigentlich sind das ja genau die Prinzipien, die da dahinter sind. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie holen wir aber auch Menschen ab? Wie begleiten wir Menschen auf dem Weg?
Ja, das allein die Vorstellung, dass man anders arbeiten könnte, damit es besser wird, reicht nicht, um all dort herzukommen. Die Leute abholen, mitnehmen, Verhaltensänderungen beibringen, das ist eine grosse Aufgabe, eine Führungsaufgabe, und wird entweder als Change angeschaut oder als eine ganze Unternehmenstransformation, dass wir morgen ganz anders unterwegs sind als heute, um das Problem, wo eine Organisation hat oder ein Unternehmen können jetzt lösen oder glaubt haben.
Also verschiedene Dimensionen, die technologische Dimension, die menschliche Dimension und Organisationsdimension. Also es braucht Transformation auf verschiedensten Ebenen. Was hat sich in den letzten paar Jahren
am meisten, am stärksten verändert? Wo ist der Wandel vielleicht am dringlichsten geworden?
Ich bin in der agilen Welle gross geworden, die letzten 20 Jahre. Dort war der Treiber Marktbedürfnisse, die sich verschieben, Innovationsdruck, der zunimmt. Und da hat man vor allem gesucht, mehr Kreativität in der Zusammenarbeit. Also einerseits innerhalb des Unternehmens oder von der Organisation, aber dann auch nach aussen mit den Kunden, mit denen, die man bedienen will. Und dort hat man anders arbeiten gesucht. Und aus dem heraus hat sich dann neue Bedürfnisse auf der Art und Weise, wie wir ganze Unternehmen gestalten, ergeben. Und das ist dort, wo wir heute vor allem dran sind, oder die meisten Organisationen, so mit Blick auf flache Hierarchien oder rollenbasierte Organisationen, um jeder und jedem in der Organisation oder im Unternehmen können mehr Verantwortung zu übertragen, damit sie sich einbringen und ausleben an ihrer Arbeit.
Wie man das macht, da gibt es ja keine Standardlösung, kein One-Size-Fits-All-Ansatz, halt, sondern das sind verschiedene Firmen, die haben einen unterschiedlichen Kontext, die haben andere Aufgaben. Wie geht man da vor?
Es gibt die verschiedenen Change-Modelle von Kotter und anderen, die erklären, wie so ein Prozess grundsätzlich abläuft. Wir Menschen sind alle sehr träge. Niemand hat gerne Veränderung. Da ist man zuerst mal hässig, wenn etwas anderes kommt. Und nachher tut man sich irgendwo damit abfinden und fühlt sich dann anfreunden. Und irgendwann macht man den Wandel mit. Und,
aber das ist, das ist sehr dran. Menschlich und das sehr normal. Das ist Human Nature, oder?
Absolut. Ja, in uns drinnen. Und jetzt, damit wir das Wichtigste oder das erste Schlüsselelement ist überhaupt, die Leute oder die Mitarbeitenden können mitnehmen auf so einer Reise und zu überzeugen davon, dass jetzt, hey, wenn du morgen anders schaffst, ist es dann besser auch für dich und nicht nur für das Unternehmen, und das Verständnis schaffen, warum sollten wir anders schaffen und was hast auch du als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter davon. Das ist für mich das Wichtigste, und dort setze ich vor allem auf Storytelling, wo man sehr einfach die Leute kann mitnehmen und erklären, warum dass man das jetzt machen sollte.
Erklär mir den Begriff genau, wenn du sagst Storytelling. Was für Geschichten müssen wir erzählen? Was für ein Narrativ braucht es, dass eben der Nutzen verstanden wird aus Sicht der Mitarbeitenden?
Die Storytelling in der einfachsten Form ist, was war gestern gewesen und warum sind wir da, wo wir heute sind? Und vielleicht auch, was war eigentlich gut gewesen in der Vergangenheit? Wo sind wir stolz drauf? Dann der Wechsel zu im Heute. Was ist die Betreuung von aussen oder der Wandel, der für sie presst? Wir haben globale Kunden, wir haben Konkurrenten, die davor springen, wir haben unzufriedene Mitarbeiter, wenn wir nach innen uns orientieren, dass wir sehen, dass, obwohl früher alles gut war, sie jetzt eben nicht mehr in der Ordnung ist, wenn wir nichts machen. Und dann Blick nach vorne in Zukunft, wie schön könnte die Welt sein, wenn wir uns anders aufstellen, organisieren, anders zusammenarbeiten, damit wir die Herausforderung aus der Gegenwart können überwinden. Und mit diesen drei einfachen Schritten, was war gestern gut gewesen, wo stehen wir heute im Trubel und wie schön könnte die Welt morgen sein, haben wir so eine Geschichte, wo wir die Leute können mitnehmen oder, ja.
Woher kommen wir, wo drückt heute den Schuh? Und dann das Bild, das rosige, freudige, farbige Bild von der Zukunft gemeinsam malen, gemeinsam gestalten. Das heisst aber auch das Involvieren von den Mitarbeitenden. Also nicht nur sagen, da geht die Reise her und Storytelling, das Narrativ erzählen, sondern das Narrativ aktiv mit den Mitarbeitenden auch gestalten und aufbauen.
Ja, danke für das. Ich habe sehr aus der Überzeugung anderer zum Mitkommen geredet und die Erfahrung zeigt, dass das nicht so gut funktioniert, wenn man einfach hersteht und wie verordnet, sondern und wir setzen auch sehr auf so kooperative oder inklusive Prozesse, dass man die Betroffenen zu echten Beteiligten macht und in der Gestaltung von dieser Geschichte mitnimmt. Da kann man alle involvieren. Ich hatte schon Workshops mit 500 Leuten, oder wo 3'500 eingeladen worden sind, um so eine Geschichte zu schreiben. Es sind dann nicht alle gekommen, zum Glück, wäre ein bisschen gross geworden. Aber das kann man machen. Oder man kann ausgewählte Kleingruppen machen oder eine kleinere Gruppe von ausgewählten Leuten und man so wirklich in ein Gemeinsames kommt, damit wir eine Win-Win-Situation schaffen aus der Belegschaft, aus den Mitarbeitern und irgendwie aus der Geschäftsführung heraus.
Du hast gesagt, entweder selektive Gruppen, das sind so die Influencer innerhalb der Firma, dass man gewisse Leute mal involviert, die strategisch relevant sind, etc. Die Frage ist auch die nach dem Zeitpunkt. Was ist der richtige Zeitpunkt fürs Involvieren? Sagst du grundsätzlich möglichst früh, möglichst viel? Oder wie findest du heraus, was richtig vorgehen ist?
Eine grosse Gefahr in diesem Veränderungsprozess ist, dass man Verunsicherung schafft. Jetzt, wenn man zu früh zu viel kommuniziert und sagt, wir machen jetzt alles neu, aber nicht kann sagen, was ist ungefähr unser Plan, was ist ungefähr unser Ziel, dann werden die Leute nervös. Und darum nicht zu früh. Man sollte eine ungefähre Idee haben. Bis in einem Jahr wollen wir Klarheit haben, wie unsere neue Arbeitswelt könnte aussehen. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Und dann mit dieser Kommunikation schauen, in einem Jahr sind wir schleuer. Jetzt kann mitmachen, wer will mitmachen. Freiwilligkeit funktioniert sehr gut. Das hat in jedem Unternehmen immer Leute, die Freude haben an Neuem, die begeistert sind und begeisterungsfähig, die mitnehmen und dann in diesem Jahr jetzt zum Beispiel an dieser Zukunftsvision arbeiten. Unterwegs allen anderen, die nicht dabei sind, Gelegenheit geben, dass sie reingüchseln können, dass sie mitkommen und spüren, woher es läuft und dann selber auch jemanden abschätzen können, was dabei rauskommt.
Also jeder ist im Tempo, es braucht aber eine gewisse Struktur und eine gewisse Fassbarkeit, dass man eben nicht dieser Ungewissheit ausgeliefert ist, die haben wir ja alle nicht gern. Sondern dass man ungefähr weiss, wohin geht die Reise, wie sieht die grobe Planung aus und wo kann man sich damit auch zwischendurch wieder mal anfreunden mit den Veränderungen, die kommen.
Ja, sehr, weil Frage Nummer 1 ist, habe ich denn übermorgen noch einen Job hier? Frage Nummer 2, werde ich noch mindestens gleich viel verdienen? Und wenn wir die zu lange offen lassen oder Verunsicherung schaffen, dann haben wir sofort Demotivation. Wir riskieren allenfalls, dass die Leute, die wir gerne behalten würden oder sicher behalten würden, die wertvoll sind für das Unternehmen, dass die gehen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Darum braucht es auch gewisse Versprechen oder Klarheit auf. Ja, es können alle mitkommen oder wir wissen noch nicht, ob es Platz hat für alle. Das ist wichtig.
Aber da sind wir wieder bei der Maslow-Pyramide. Oder? Also, du hast nur einen Job, verdienst mehr oder weniger, du das kannst dir wieder gewisse Sachen leisten und irgendwann obendrauf kommt dann auch, es geht dir besser beim Arbeiten, du kannst dich mehr einbringen, da geht es bis und mit zu der Selbstverwirklichung. Aber es fängt beim ganz existenziellen Nutzen an, bei den ganz existenziellen Fragen und geht dann hin bis zu den filigraneren Fragen nachher.
Ja, sehr, weil am Schluss wollen ja alle zu essen, Hypotheken zahlen, Auto fahren, weiss auch nicht was. Und wenn diese Fragen nicht geklärt sind für das Individuum, dann ist alles andere, müssen wir gar nicht darüber reden. Und ich sehe immer wieder oder viel zu oft, wie man mit so ganz einfachen Sachen wie wir machen flache Hierarchien, es gibt die Job nicht mehr, es kommen alle Rollen über, maximale Verunsicherung geschafft im Betrieb und eine Aufregung im Hühnerstall, die nicht nötig wäre. So im Tennis würde man sagen, unforced error. Und dann sind alle beschäftigt mit sich selber, beschäftigt. Und das ist gar nicht gut.
Veränderung nicht nur auf der Organisationsstufe, Veränderung beim Mensch, Veränderung bei der Technologie, sondern auch in der Führung. New Work ist auch ein Führungsthema. Welche Rolle spielt die Führung heute? Wie verändert sich die Rolle? Was für Skills braucht es eben auch, um bereit zu sein für die Führung in der Zukunft?
Viele sagen, die Führung von der Zukunft ist anspruchsvoller, weil, so ein bisschen vereinfacht gesagt, früher als Chef konnte ich einfach sagen, du machst das, du machst das, du machst dieses. Und dann ist die Sache wie geritzt. Und jetzt, wenn wir glauben, dass es besser ist, wenn wir Freiraum schaffen, dann muss ich auf der einen Seite wie festlegen, schauen, das ist jetzt dein Freiraum, das ist dein Spielfeld, da bist du unterwegs. Und auf der anderen Seite noch Grenzen setzen. Bis dahin kannst du selbstständig entscheiden, kannst du gehen. Und nachher musst du jemand anderes fragen oder mich fragen oder sonst irgendwie. Und auf der anderen Seite der Leadership-Teil, dass man den Personen hilft, dass sie sich in diesem Freiraum auch entfalten können und auch wachsen da drin. Und das ist, man redet manchmal von beidhändiger Führung. Auf der einen Seite büscheln, anweisen, zurechtweisen, Regeln setzen und durchsetzen und auf der anderen Seite tätscheln, hätscheln und dafür sorgen, dass die Leute dann auch wachsen und über sich herauswachsen.
Ist es wirklich komplexer? Oder ist es nicht vielleicht irgendwann schöner, befriedigender, Es braucht vielleicht einfach andere Führungskräfte, die anders ausgebildet sind, die anders ticken.
Das ist, ich weiß nicht, ob es andere Menschen braucht. Ich glaube, es braucht ein anderes Führungsverständnis und sicher auch ein anderes Selbstverständnis, was viele, also nicht nur die Leute in der Führung, sondern alle im Unternehmen haben eine Position und durch ihre Position auch wie ein sicherer Raum, ein Hoheitsgebiet. Und wenn ich als Führungskraft natürlich Raum gebe, zum selber entscheiden, gebe ich auch ein bisschen weit von meiner Position ab. Und das heisst auch, ich muss mir selber bewusster und selbstbewusster sein in meinem Platz in der Organisation. Ich sollte nicht bedroht sein dadurch, dass Leute jetzt Freiraum haben und selbstständig entscheiden. Und das Zusammenspiel zwischen wer bin ich jetzt als Führungskraft, wer sind die Leute, die für mir oder mit mir arbeiten, wer steht links und rechts, das ist eine Herausforderung für die Leute, weil die Strukturen, die wir haben, die Hierarchien, die geben auch Halt und Sicherheit. Und wenn die weggehen, dann sind wir plötzlich als Mensch da, sind verletzlich. Und das sind wir uns nicht gewöhnt in der Arbeitswelt.
Das heisst, wir müssen bei den Führungskräften ansetzen, einen persönlichen Wandel, selber mehr reflektieren, die eigene Rolle, das eigene Führungsverhalten reflektieren. Also eben nicht nur die Organisation und die Mitarbeitenden, die man mitnehmen muss, sondern auch die Führungskräfte, auch ihr eigenes Verständnis mit den anderen.
Ja, und vor allem, dass ich denke, der Hauptunterschied ist, dass ich als Führungskraft nicht mehr alles wissen kann, weil wir bewegen uns ja in die Ungewissheit und trotzdem kann Sicherheit geben. Und wie kann ich das machen, wenn ich die Antworten nicht weiss? Und können herstehen und sagen, schau, Kollegen, ich weiss es nicht, aber Sicherheit geben, wir finden zusammen einen Weg. Ich finde, das ist der Challenge.
Das heisst, Sicherheit ist auch irgendwo Zuversicht, oder? Man ist mit den richtigen Leuten unterwegs. Man findet einen Weg miteinander, ohne dass man als Führungskraft muss mehr wissen muss, kompetenter sein und quasi den Vorteil haben.
Zuversicht finde ich sehr schön. Ja, wunderbar zusammengefasst. Danke, Stefan.
Ich finde es immer, dass man sagt Sicherheit. Und die Sicherheit haben wir ja alle nicht. Oder? Aber die Zuversicht oder die Gewissheit, um zu sagen, wir packen das miteinander. Und als Führungskraft bin ich eben nicht der, der mehr weiss, sondern bin vielleicht der Coach, bin vielleicht auch der Mentor, der da ist, bin der Begleiter oder bin vielleicht auch mal der Unterstützer. Also ist ganz ein breites Rollenverständnis auch, oder?
Ja, und jetzt im Wandel als Führungskraft sollte ich etwa einen Schritt voraus sein oder manche sagen auch so den Blick in die nächste Geländekammer haben, um dann können sagen, ja, schauen, jetzt gehen wir in die Richtung oder mehr ein bisschen links oder mehr ein bisschen rechts, damit wir in dieser Transformation oder in diesem Change vorwärts kommen. Und dazu ist es auch wichtig, dass es einen Masterplan gibt oder eine ungefähre Roadmap, wo man auch wieder sagen kann, jetzt machen wir mal einen Monat und dann schauen wir wieder Standortbestimmung und korrigieren entsprechend. Aber diesen Monat ziehen wir das jetzt mal durch und schauen dann in einem Monat wieder, ob wir das, was wir jetzt abgemacht haben, in der Ordnung ist oder nicht. Und so schrittweise können wir vorwärts gehen.
Also einmal experimentieren. Es gibt das sogenannte Sandbox-Prinzip, dass man sagt, man probiert mal etwas im kleinen Rahmen aus und dann gibt es einen Rollout, dann geht man in die Grösse. Aber man muss einmal ausprobieren, wie fühlt es sich an, wie ist es. Und sich auf das Experiment einmal einlassen, sagst du?
Ja, wir können lernen zusammen, weil die Zukunft ist sehr ungewiss und niemand weiss es. Und wenn wir es nicht wissen, dann müssen wir uns herentasten. Und herentasten heisst lernen, in die Lernschlaufe kommen. Und mit vorsichtigen Schritt.
Für die Zusammenarbeit, jetzt haben wir auch das Thema, du hast es vorher angesprochen, eben arbeiten in der Zukunft. Es gibt verschiedenste Veränderungen. Eine davon ist natürlich eben auch Remote Work, dass man von überall her kann arbeiten. Man hat vielleicht weniger Berührungspunkte zueinander, auch physisch. Was braucht das für ein anderes Verständnis von der Kollaboration, von der Wert, von der Art, wie wir aufeinander zugehen, wie wir Themen ansprechen, wie wir vielleicht auch Konflikte lösen? Was verändert sich da?
Das Schwierige finde ich, der Übergang von, wo wir immer noch haben, einer Vor-Ort-Kultur zu einer Hybride, also die einen sind vor Ort und die anderen sind online, zu vielleicht einer ganzen Remote-Kultur. Als junger Software-Ingenieur habe ich für Apache Software Foundation geschafft, global Open-Source-Bewegung mit 20, 30 anderen Entwicklern. Ich habe die nie gesehen. teilweise kenne ich den Namen nicht. Wir haben ausschließlich per E-Mail kommuniziert. Das war 90er Jahre, hat es noch keine Videokonferenzen gegeben und so. Und das war eines meiner besten Teamerlebnisse ever, obwohl wir es nicht face-to-face gesehen haben und persönlich teilweise gar nicht kennt. Das hat funktioniert, weil es klare, einfache Regeln gab und eine Kultur, die in diesem Remote-Raum stattgefunden hat. Und nur remote funktioniert sehr gut, wenn ich so etwas mache. Oder nur vor Ort funktioniert sehr gut. Aber so der Wechsel vom einen zum anderen, das ist extrem schwierig und anspruchsvoll. Ich habe ein Beispiel, ein Reisebüro, und mit dem Chef geredet habe, und er gesagt, ja, wir würden gerne Homeoffice einführen und so, oder du weißt das, aber das ist so schwierig, weil wir sind alle in einem grossen Büro, und der eine macht etwas, und ich höre es mit einem halben Ohr, und der andere macht etwas anderes, das höre ich auch mit einem halben Ohr, und dann weiss ich Bescheid. Und wenn ich im Homeoffice bin, dann komme ich das nicht mit über und bin verloren. Und was dort interessanter Fall ist, dass der Raum, das grosse Büro, ist wie Teil vom System. Und das sehen oder verstehen viele nicht. Und wenn mir der physische Raum als wie ein Arbeitsraum auch ist, ein Arbeitsort, ein Informationsraum, dann kann ich nicht einfach jetzt in eine Remote-Arbeitssituation gehen, sondern ich muss mich grundsätzlich ganz anders organisieren. Und sagen, ja, jetzt können wir nicht mehr einfach umrufen oder zulassen, müssen die Informationen anders anblicken, müssen die anders verarbeiten, dann kommen wir in ganz andere Prozesse rein. Und dann ist es dann wieder möglich, im grösseren Stil, zum Beispiel remote zu arbeiten.
Ich finde es spannend, dort, wo man zwischenmenschlich oder vieles, wenn man sich mal in die Haare geraten oder mal nicht einig ist, so der Weg zu der Kaffeemaschine. Nach einem Meeting, wo man miteinander zu der Kaffeemaschine läuft, sich austauscht, sagt du das, was jetzt da vorher gelaufen ist, habe ich es gerade nicht lässig gefunden, wie ist das? Also vieles klärt sich auch und ich finde es schön, dass du sagst, oder das Büro ist Teil von dem System, ist Teil von einem Prozess und genauso der Weg zu der Kaffeemaschine, wo man Lösungen findet miteinander und all die Gefäße muss man auch irgendwo ins Digitale ummünzen und das ist eben komplexer, als einfach zu sagen, wir machen Meetings jetzt alle nur noch per Teams und dann klappt das genauso wie vorher.
Absolut, ja. Und die Frage vom Bedeutung vom Raum ist eigentlich wie nachgelagert. Die erste Frage ist, was machen wir überhaupt, wie arbeiten wir? Und wenn man sehr intensiv, sehr eng zusammen schafft in einem Team, dann ist ein physischer Raum gemeinsam vorteilhaft. Wenn wir mit physischen Waren zu tun haben, ich glaube, dann kann ich nicht arbeiten, muss das Zeug immer rumschleppen. Und erst, wenn wir Tätigkeiten haben, die ich eher allein ausführen kann, oder was auch sehr beliebt ist oder gut funktioniert, ist, wenn ich mich muss eindenken in ein Thema und wirklich Ruhe einen Tag oder zwei vielleicht ungestört kann arbeiten, dann ist so ein isoliertes Remote-Arbeiten sehr gäbig. Und bei allen anderen Themen kann es schwierig werden.
Also man darf schauen, welche Arbeiten mache ich am besten alleine zu Hause in Ruhe und welche mache ich im Grossraumbüro, anstatt ich mache die gleichen Arbeiten heute einfach zu Hause und morgen im Büro. Also da braucht es auch vielleicht eine Aufteilung oder gewisse Erfahrungen, die man selber sammelt. Was mache ich am besten in welchem Kontext?
Ja, und das kann es durchaus sein, dass es Arbeiten gibt, Stellen oder Orte, wo das dann einfach nicht gut funktioniert. Und das ist vielleicht Homeoffice oder Remote Work an diesem Ort auch kein gutes Thema. Jetzt bei uns in der Beratung ist es sagen, morgen beim einen Kunden, am Nachmittag beim anderen, am nächsten Tag das Konzept vorbereiten daheim oder irgendwo unterwegs oder mache auch sehr gerne mal eine Vacation. Das kann ich aber nur machen, wenn ich eben nicht mit oder bei der Kundin, beim Kunden gerade zu tun habe oder wenn die Kundin oder der Kunde selber auch globaler oder weit verteilt ist und schon in einem Remote-Setting unterwegs ist, dann kann ich mich natürlich auch einfach zu- und ausschalten.
Wir haben über den Menschen geredet, über die Mitarbeitenden, über die Führungskräfte, über die Organisation, die sich im Wandel befindet. Jetzt müssen wir über Technologie noch reden. Ist Technologie Treiber? Ist sie Ursache? Ist sie Chance? Ist sie Herausforderung? Was ist Technologie für dich, wenn es um die Zukunft vom Schaffen, vom Zusammenschaffen geht?
Das ist, glaube ich, so wie ein Dorn im Fuß. Es zwingt uns, die technologischen Veränderungen zwingen uns immer wieder, uns selber neu zu erfinden und die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es hat mal Schreibmaschinen gegeben, oder vorher hat man von Hand geschrieben. Dann sind die Word-Prozessoren gekommen, die die Schreibmaschine ersetzt haben. Und heute tun wir online gemeinsam in Realtime Texte verfassen oder schreiben. Und kaum haben wir das verstanden, kommt schon die nächste Welle, haben wir nämlich den Chatbot-Kollegen, der auch noch irgendwie mit fuselt. Und wenn wir das nutzen wollen, die Möglichkeiten im Sinn von, dass unsere Arbeit besser ist oder schneller, wirkungsvoller, dann müssen wir uns anders organisieren. Wenn wir die Schreibmaschine tippen und Faxen verschicken, ist eine Arbeitsorganisation, ein Prozess ganz anders, als wenn ich mit einem Online-Real-Time-Collaboration-Werkzeug mit einem Chatbot und 27 anderen Kolleginnen und Kollegen Daten verarbeiten. Und dass wir uns dann auch anders organisieren müssen, dass das andere Anforderungen hat für mich als Person, an Fertigkeiten, das ist, glaube ich, selbstredend.
Das heißt, technologische Enablement, alle abholen, was gibt es für Tools, wie schaffen wir, wie schaffst du mit diesen Tools, wie bedient man diese Tools, was sind Chancen, was sind Risiken, da gehört unglaublich vieles dazu.
Ja, sehr. Und die, ich glaube, gerade jetzt mit der KI wird im Bereich von allen, die in einem Büro mit Daten zu tun haben, sehr viel passieren. Und die Zeit von der Basis Digitalisierungen, also wir schicken nicht Briefe schicken und faxen, machen ein PDF daraus, das reicht wie nicht mehr. Wir brauchen Daten, saubere Daten, verstandene Daten, strukturierte Daten, damit man auf diesen Daten mit einer KI, mit einem Chatbot und mit anderen Kollegen arbeiten können. Und das wird vieles verändern.
Und das müssen natürlich alle Mitarbeitenden auch wissen, oder? Also es gibt den netten Satz, wo man nicht laut sagen darf. Ich sage trotzdem «shit in, shit out». Also wenn schlechte Daten vorhanden sind oder ungenügende Daten vorhanden sind, dann hilft das beste KI-Modell nicht. Also es müssen saubere Daten da sein und es müssen Modelle herum sein, wo man sich in der Firma auch einigt. Oder sagen wir jetzt unsere Experten bei der iSource, dass sie sagen, oder KI ist in jeder Firma drin, Mitarbeitende verwenden KI, ob man es erlaubt oder nicht erlaubt, und verwendet alle möglichen verschiedenen Tools. Also auch dort muss man schulen, muss man mitnehmen, muss man Chancen und Risiken aufzeigen.
Ja, das braucht es alles. Und es braucht auch ein Verständnis dafür, dass die Arbeit eine andere wird werden. Also wir haben jetzt, was wir in der Industrie 200 Jahre lang gemacht haben, automatisieren und immer mehr vom Handwerk zum Maschinenüberwacher oder Prozessüberwacher, passiert jetzt auch in der Büroarbeitswelt, dass wir weniger Texte schreiben oder Zahlen zusammenrechnen, sondern viel mehr Chatbot oder KI oder ein Programm, eine Applikation überwachen, die das für uns macht. Und das stellt ja ganz andere Anforderungen an mich, an meine Fertigkeiten und auch an uns, wie wir zusammenarbeiten.
Das ist ein unglaubliches Wissen, eine unglaubliche Erfahrung bei verschiedensten Kunden, wo du ganz tiefe Einblick hast in genau den Wandel auf den verschiedensten Ebenen. Was sind die Erfolgsfaktoren aufgrund von deinen Erfahrungen, wo du sagst, so kommen Firmen auf dem Weg einen Schritt weiter, so funktioniert es, das sind Best Practices, was braucht es?
Nummer eins ist, was versprechen wir uns eigentlich davon? Ich sehe immer wieder, viele haben so FOMO, Fear of Missing Out. Oh, die machen flache Hierarchien und dort sind sie agil und diese machen Future Work, wollen wir auch. Aber das reicht nicht. Einfach, wir wollen auch. Wir müssen sehen, was ist der Challenge, wo sind wir gefordert als Unternehmen und, oder als Organisation. Und wie kann uns eine neue Arbeitswelt, eine neue Organisation helfen, diese Herausforderung zu meistern. Dazu kommt oft auch eine Digitalisierungsinitiative. Das heisst, ich schaffe andere Tools an, auf der einen Seite Technologie, und verändere die Art und Weise, wie wir schaffen mit der Technologie umgehen, die einsetzen, um erfolgreich zu sein. Und ohne das Verständnis passiert gar nichts. Aufregung, enttäuschte Gesichter.
Das heisst, zusammenarbeiten, Zukunft vom Schaffen gestalten, mit Mut, mit Klarheit, mit Führung, verstehen, wo es überall Veränderungen braucht. Und du hast angesprochen, Organisation, Technologie, der Mensch, und das Ganze aber immer auf den Nutzen fokussiert und nicht einfach mit dem Gefühl, die anderen machen es. Also wenn wir jetzt auch, der schnelle Weg ist es nicht. Es braucht Sorgfalt, es braucht Einsicht und es braucht Geduld.
Korrekt. Und wenn wir für uns als Unternehmen den Nutzen verstanden haben, dann müssen auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb den Nutzen verstehen. Insbesondere, what's in for me? Was habe ich davon, wenn ich jetzt mich auf den Weg mache, auf diesem mühseligen Weg, die liebgewonnene Arbeit, meine Arbeitsgewohnheiten abzulegen und neue anzulegen. Was habe ich davon als Mitarbeiterin? Und das ist der zweite Schritt, den es dann braucht, die Betroffenen mitnehmen, zu Beteiligten machen und eine Win-Win- oder eine Win-Win-Win-Situation schaffen für alle. Sonst geht es auch nicht. Und der nächste ist der ein Stil, eine Struktur, eine Roadmap, wissen, dass es schwierig ist oder kann werden und sich auf die Experiment- und Lernsituationen einlassen.
Mit der nötigen Freude und mit der nötigen Zuversicht. Thomas Haas, danke vielmals für den Einblick in dein Arbeiten und in ganz viele verschiedene Firmen und Organisationen, die du begleitest auf dem Weg in Zukunft.
Danke dir, Stefan, für das wunderbare Gespräch.
Und Ihnen und euch, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören bei MySource Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.
iSource Podcast. Weitere Informationen unter isource.ch.